Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Lorenz und meiner Kollegin.
Den Lachanfall hat Jasmin.
Warum?
Den weiß ich nicht.
Okay, gut. Herzlich willkommen zurück.
Es fängt fröhlich an. Ja. Wir hatten wenig zu lachen letzter Zeit mit Trump und so. Also,
es ist 2025, unverkennbarerweise.
Ja, ist geil. Das ist schön, wie er seit 2019 irgendwie denkt, yeah, neues Jahr. Was soll passieren? Seitdem irgendwie eine komplette Eskalation. Wobei ich finde, nee, dieser Streak ist schon seit 2016. Ich weiß noch, als Trump zum ersten Mal Präsident wurde und gleichzeitig quasi kurz vorher der Brexit angekündigt wurde, wo ich so dachte, hä, ist das echt? Ist das echte Leben? Mhm. Und irgendwie bin ich seitdem in diesem Zustand.
Ja. Ja, da zeigt sich immer, wie wenig wir wissen oder abschätzen können, was die Konsequenzen unseres Handelns sind und so.
Ich frage mich, ist das bei vorherigen Generationen auch so? Also ich meine, klar, bei Kriegsgenerationen. Ich weiß nicht, ob meine Mutter, als sie jung war, die ist ja 1960 geboren, das war ja so im Wirtschaftswunder. Gut, klar, es war schwierig, meine Familie mit der Flucht und so, aber dann wurde es ja eigentlich immer besser. Theoretisch.
Im Westen.
Ja. Naja, also wir sind ja auch eine zerrissene Familie, West-Ost.
Ja.
Aber es wurde ja besser dann. Also, zwar, ich sage nicht, es ist geil, aber weißt du, die Richtung war eine andere.
Da ging es irgendwie, also gab's halt einen positiven bergauf. Ausblick, ja.
Genau, und dann der Fall der Mauer. So gut, ja, gut, man muss überlegen, der Kalte Krieg und die Atomangst. Nur bei uns werden die Ängste umgesetzt. Das finde ich nicht so gut. Ja. Also jetzt auch mit der Wahl und so. Ja, egal, nee, wieder zurück zum Lachenfall, lieber wieder positiv.
Ja.
Haben wir irgendwelche, die Geschichten aus der Geschichte sagen, hausmeisterlichen Pflichten? Außer, dass ihr natürlich unsere Newslettern abonnieren müsst. Schreibe es naturarium.de und nerdletter.de.
Mhm.
Also sonst?
Muss man sagen, wie man das schreibt eigentlich? Oder ist das ein gemeiner Platz?
Was?
Nerdletter zum Beispiel.
Dann sag doch, wie man es schreibt.
Na gut, wenn ich das sage, weiß ich nicht, ob es unbedingt deutlich ist. Aber N wie Nordpol, E wie Emil, R wie Richard, D wie Dora und dann Letter wie
L wie
Leopold, E wie Emil, T wie
total
Thüringen.
Scheiße.
Nochmal T wie Thüringen, E wie Emil und R wie Richard. Punkt.de. Okay.
Ich dachte, du sagst jetzt lustige Sachen.
Ja, aber Tiere, nee, oder so. Ich kenne dieses, wie heißt das offiziell, dieses Alphabet? Charlie, Kilo.
Ach so. Foxtrot, Kilo. Ja. Doch, Foxtrot, Kilo.
Ja, von diesem Lied ist das, aber das hat
er. Hä, nee, das ist ja deswegen.
Ach so.
Das Lied. Aber Foxtrot ist aus diesem Alphabet.
Ja, ja. Genau. Das, ja. Aber wie wird. Naja, gut.
Komisches weiß. Alphabet heißt es, glaube ich, offiziell.
Nicht auflösen
glaube ich, glaub ich schon, doch, doch. Ja. Nee, doch, ich weiß. Wie Friedrich Merz sich hinstellen, einfach Sachen behaupten, dass man weiß.
Mhm.
Das kann immer gut.
Ja. Hausmeisterliche Tätigkeit. Ja, wir blicken voraus auf ein Jahr.
Oh, wir wollen doch nicht so deprimieren.
Nee, also für den Podcast, wo wir auf jeden Fall
ja.
Das Ziel haben, mehr Folgen rauszubringen als letztes Jahr.
Gut, das haben wir ja, glaube ich, hiermit schon erreicht. Fast. gut, ist jetzt nach der Winterpause. Also ich fand es immer gut bei uns in dieser nicht so leichten Phase. Hallo, wir sind zurück aus der Pause, eine instant neue Pause. Also so eine Folge, drei Monate nix. Oder so ein halbes Jahr. Das naja, nee, aber jetzt sind wir wirklich zurück. Die Leute erschrecken, sind wahrscheinlich jetzt schon wieder ganz verstört, dass wir wirklich nach vier Wochen Winterpause wieder da sind. Das ist ja auch komisch für uns.
Vielleicht sollten wir uns nochmal vorstellen und so, was wir so machen, wer wir sind.
Ja, ich glaube, wir haben so einen Trailer, glaube ich, bei Spotify noch, den wir seit zwei Jahren nicht aktualisiert haben. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht mehr.
Seit zwei, ich glaube, den haben wir überhaupt noch nie
aktualisiert. Ja, aber wir haben, glaube ich, erst vor zwei Jahren gemacht, oder? So. Wegen dieser Funktion.
Ich wüsste jetzt nicht mehr.
Ja.
Ich weiß, dass wir es so eingesprochen haben, immer so abwechselnd irgendwie.
Aber nicht und dass wir immer mal gesagt haben, müssen den mal aktualisieren.
Also, der war irgendwie gut, weil es ging um so Gegensätze, so die, von den höchsten Bergspitzen und den tiefsten Tiefseegräben oder so.
Guck, ich erinnere mich nicht mal mehr daran.
Ja. Das wir nehmen gut. Euch mit ins Labor und in die Natur
ja.
Oder irgendwie sowas.
Und vor allem wöchentlich, das stimmt ja schon mal. Wobei jetzt ist ja wieder wöchentlich.
Ja, also. kommt halt auch an, welche Woche.
Ja, nee, aber da sind wir jetzt gut drin. Schreibe das Naturarium, drehe ich auch komplett ab. Also das ist richtig groß geworden. Läuft.
Ja.
Tja. Und dieses Jahr kommen Ach du Scheiße, zwei Bücher von mir raus. Oh, gar keinen Bock. Okay, schlechtes Thema. Ich habe gerade Buchabgabe. Das ist wie immer schrecklich. Ja.
Hm. Gut. Soll ich also eine Geschichte erzählen?
Ja, erzähl mal eine Geschichte. Wir haben jetzt hier schon untypisch für uns fast 6 Minuten gelabert.
Also für die Leute, die uns vielleicht lange nicht gehört haben, ich bin Lorenz, du bist Jasmin und wir erzählen uns Geschichten aus den Biowissenschaften. Das ist so in der Nussschale, das, worum es hier geht. Genau, und ich möchte heute die Geschichte einer Wissenschaftlerin erzählen. Und zwar einer Pionierin aus dem beginnenden 20. Jahrhundert oder im ausgehenden 19. Jahrhundert, beginnenden 20. Jahrhundert, die natürlich zu Lebzeiten verkannt und verachtet wurde.
Ja.
Und die also Bedeutendes geleistet hat auf dem Gebiet der Medizin, aber vor allem auf dem Gebiet der Psychologie.
Hm.
Und ihr Name ist oder war Margarete Hilferding. Hast du von der schon mal gehört?
Irgendwie, ihr sagt mir das was, aber vielleicht komme ich gleich drauf.
Vielleicht, genau, weil du in Wien gelebt hast, wo sie auch geboren wurde und wo es tatsächlich mit noch Orte gibt, die nach ihr benannt sind. Aber da kommen wir später drauf.
Okay. Warte mal, aber nicht die Maria-Hilfer-Straße, oder?
Margarete heißt
Margarete.
Okay. Margarete Hilferding.
Ach, Margarete Hilferding. Ja. Okay.
Und warum, also in Bezug auf was für ein Thema war sie Pionierin? Und zwar ging es bei ihr um die Erforschung des sogenannten Mutterinstinkts beim Menschen. Und um die Frage, ob dieser Mutterinstinkt, ob der angeboren oder erworben ist. Hast du dazu intuitiv eine Gedanken zum Mutterinstinkt?
Bei sowas denke ich immer, why not both?
Ja. Generell in der Biologie ist immer gut.
Ja, gerade in der Verhaltensbiologie. Ja. Es gibt so viele Sachen, zum Beispiel wie, kennst du dieses Experiment mit dem Taubennest?
Nee.
Wo so Tauben, die noch nie gesehen haben, wie eine andere Taube ein Nest baut, einfach so, da gibt es auch ganz viele Witze drüber, ja, also so ein paar Zweige da so hinlegt, dann so ein Ei drauf legt, halt so, eher so, ja gut, es ist halt schon ein Nest, also sie weiß schon, dass sie ein Nest bauen soll, aber naja, ne? Mhm. Und dann, wenn die aber sehen, wie andere es bauen, so, dann wird es halt ein normales Nest.
Mhm.
Und da ist ja auch so, also es gibt so eine Anlage, so sage ich mal, die absolute mindeste Grundausstattung und dann der Rest halt.
Ja, in der Mathematik heißt das ja immer notwendig, aber nicht hinreichend. Also eine notwendige und eine hinreichende Bedingung.
Ja.
Also wir werden das noch auflösen. Mhm. Ich möchte aber schon mal vorausschicken, dass diese Frage an sich auch heute noch relevant ist. Das machen wir aber ganz
gut. Weiß ich auch. Ja. Das ist alles, was Mütter betrifft, ist hart umkämpft.
Ja.
Also einfach auch aus dem Grund, weil sehr viele Vorstellungen davon herrschen, wie eine Mutter zu sein hat.
Ja. Und diese Vorstellungen kommen halt von Herrschaften.
Genau.
Ja. Genau, also das ist heute noch ein Problem, 2025. Das war aber im ausgehenden 19. Jahrhundert natürlich noch ein ganz anderes Problem. Also, wer war Margarete Hilferding? Es war auf jeden Fall eine Frau ihrer Zeit, aber auch eine Frau quasi, die ihrer Zeit voraus war gleichzeitig. Und wie das sein kann, dazu schauen wir uns jetzt mal ihre Biografie an. Also geboren wurde sie im Jahr 1871 in Wien tatsächlich, wo sie auch zeitlebens gewohnt hat und auch gearbeitet hat. Und sie entstammt einer wohlhabenden, liberalen, jüdischen Familie mit einem klaren sozialdemokratischen Werte. Und Weltbild, sage ich mal.
Mhm.
Und diese sozialdemokratischen Werte führten auch dazu, dass sie der Standard mal als Ärztin der Proletarier bezeichnet hat.
Mhm.
Genau. Und womit Hilferding aufgewachsen ist, ist mit einem unbedingten Willen, Medizin zu studieren. Und dieser Wille war besonders ausgeprägt und war auch nötig, weil damals war es überhaupt noch nicht üblich, dass Frauen also Medizin studieren konnten. Und deshalb hat sie erstmal angefangen als außerordentliche Hörerin an der Universität, weil Frauen offiziell da noch nicht zugelassen werden durften.
Mhm.
Und das hat sich dann aber geändert, sodass sie im Jahr 1903 promovieren durfte, also ihre Doktorarbeit abfassen konnte. Oder?
Entschuldigung, wann hat sie angefangen zu studieren?
Wann hat sie angefangen zu studieren? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber wenn sie 71 geboren ist, dann würde ich fast vermuten, dass es dann wahrscheinlich irgendwie in den 90er Jahren, also 1890er Jahren war.
Ich frage mich nicht gerade, weil früher war es ja auch oft so, hast angefangen zu studieren, 4 Jahre später hat sie einen Doktor. Weil es dann noch nicht so war wie bei uns, weißt du? Das fand ich immer interessant, deswegen habe ich nachgefragt.
Ja. Und Genau, tatsächlich war sie 1903 die erste ordentliche Hörerin in Medizin, die an der Universität in Wien promoviert wurde. Mhm. Also das war da gerade eine Zeitenwende, wenn man so will, zum Jahrhundertwechsel. Und nach dem Studium hat sie sich dann aber direkt als Ärztin engagiert und war ab dem sehr tollen Jahr 1910, also das Jahr, in dem auch St. Pauli gegründet wurde. Also eigentlich, naja, ist eine andere Geschichte, aber ja, das, was jetzt noch im Vereinswappen ist, sozusagen als Gründungsjahr. Also seit 1910 hat sie in Wien Favoriten, das ist wohl ein Stadtteil oder
ja,
so.
Ja, den kenne ich. Ich habe nebendran gewohnt, ganz am Anfang in Simmering am 11. und Favoriten ist der 10.
Ja.
Nicht so der, also heutzutage nicht so der tollste.
Genau, ist, also war damals auch ein klassischer Arbeiterstadtteil, ja. Bezirk. Und das heißt, ich kenne in Berlin wirklich nur die Nummer. Das heißt, jede Nummer hat auch einen Namen oder gibt es jetzt im 11. Bezirk auch noch andere?
11. Bezirk ist Simmering, genau. Okay. Und 10. Bezirk ist Favoriten.
Okay. Ja, so. Ich kann immer so einen österreichischen Rapper, der hat immer gesagt, kommst du nicht aus Wien 10, kannst du gehen.
Ja, das ist so wie Kreuzberg quasi, okay. Das Pendant dazu.
Ja.
Neukölln, ja.
Und auf jeden Fall Hilferding, also könnte man fast sagen, der Name ist Programm, also sie hat also als Kassenärztin gearbeitet, als Schulärztin. Und sie setzte sich bei ihrer Arbeit eben besonders für die Gesundheit und für die Rechte von Frauen ein und dafür, dass Frauen eben Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
Ich glaube, ich kenne die auch aus dem politischen Kontext nämlich. War die nicht irgendwie auch im Parlament oder so? Irgendwas?
Sie hat sehr Politik gemacht, aber auf der höheren Ebene. Also ja, kommen wir gleich zu.
Weil ich glaube, sie war doch irgendwie, wie heißt das da, Nationalrat? Nee, warte mal. Ach, Die war Politiker. War die nicht bei der SPÖ? Oh, warte. Okay, warte. Gefährliches Halbwissen. Hier wird noch selbst gegoogelt.
Okay, soll ich in der Zeit weiter erzählen?
Ja, mach mal weiter.
Ja, also wie gesagt, sie arbeitet als Ärztin und setzt sich da eben besonders für Frauen ein. Und zum Beispiel, was auch ihr politisches Interesse oder ihr Engagement da sehr gut charakterisiert, ist, dass sie wollte, dass die Abtreibungsgesetze liberalisiert werden. Und sie forderte beispielsweise, dass Verhütungsmittel, die Kosten dafür von den Krankenkassen übernommen werden.
Kleine Info, sie war sozialdemokratische Bezirksrätin im Favoriten.
Okay.
Dann habe ich es noch richtig im Kopf. Okay. Ja. Ja, aber cool, dass sie, okay.
Genau.
Ja.
Und also nochmal, sie wollte, dass Abtreibungsgesetze liberalisiert werden und dass die Kosten für Verhütungsmittel eben von der Krankenkasse übernommen werden. Und im Zuge dessen, also ihres politischen Eifers, hat sie 1926 auch eine Broschüre veröffentlicht mit dem Titel Geburtenregelung, Erörterung zum Paragraph 144, der eben sich mit Abtreibung und so weiter beschäftigt hat. Mhm. Und wenig überraschend hat das natürlich zu enormen Kontroversen geführt. Ich meine, das ist ja 100 Jahre später auch noch so.
Ja.
genau. Und dann hat sie aber auch auf einer anderen Ebene angesetzt, und zwar 1930 hat sie auf dem 4. Weltkongress der Weltliga für Sexualreform in Wien gesprochen über die Sexualgesetzgebung und hat da eben bessere Gleichberechtigung gefordert sozusagen. Und sie hat über die Demaskierung der Moral gesprochen, also hat so gesagt, es wird hier immer so argumentiert, als müsste man Frauen irgendwie schützen, aber wenn man die wirklich schützen will, dann sollte man ihnen Abtreibung erlauben und Verhütungsmittel sozusagen allgemein verfügbar machen und so. Naja, gut, schauen wir noch ein bisschen auf das Wirken von Hilferding als Wissenschaftlerin. Da kommen wir wieder in das Jahr 1910 zurück, weil da wurde sie nämlich als erste Frau wiederum Teil der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft. Also die wurde ja geleitet von Sigmund Freud und er hat sie dann also in diese Gesellschaft aufgenommen, in diesen sehr elitären Kreis von hauptsächlich, also von bis dahin Männern ausschließlich, Analytikern, die da eben so ein bisschen das Feld definiert haben und in gemeinschaftlichen Debatten quasi definiert und vorangetrieben haben. Und im Rahmen dessen hat sie ein Jahr später, 1911, auch einen Vortrag erhalten, und zwar vor der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, also nicht dieser Gesellschaft, sondern der Vereinigung, und zwar zu den Grundlagen der Mutterliebe. Und damals war es noch relativ üblich, dass wenn man vor so Vereinen einen Vortrag gehalten hat, dass das Manuskript, das Redemanuskript im Nachhinein auch veröffentlicht wurde. Ja. Also meistens hatten diese Vereinigungen so ein Journal, ein eigenes. Und die Veröffentlichung dieses Vortrags, also dieses Manuskript zu den Grundlagen der Mutterliebe, da hat sie eben argumentiert, dass der Mutterinstinkt nicht angeboren, sondern durch Beziehung zwischen Mutter und Kind im Laufe des Lebens entwickelt wird. Und das war eben das krasse Gegenteil zu der damaligen Lehrmeinung dieser Herren und hat deswegen auch zu einem riesigen Aufschrei in der akademischen Welt geführt. Und weil damals war man eher der Meinung, man hatte eher so eine biologisch-deterministische Vorstellung von dem Ganzen. Das heißt, dass die Biologie eigentlich festlegt, was der Mutterinstinkt ist. Man wird damit geboren sozusagen. Und
ja, sowieso alles, was ist eine Frau? Ja, jede Frau ist die geborene Mutter und so. Also das ist natürlich eine Katastrophe.
Genau. Und also nochmal, das war also die Idee von Hilferding, dass das Ganze auch erlernt ist in Teilen und sich in der sozialen Interaktion mit dem Kind entwickelt erst, das war also komplett konträr, hat zu einem Konflikt geführt und Sigmund Freud natürlich hat da keinen Widerspruch geduldet und das hat dazu geführt, dass Hilferding eben wieder aus dieser Gesellschaft, aus der psychoanalytischen Gesellschaft ausgetreten ist.
Der hat ja einige Mutterprobleme, Alter.
Ja. Und das war eben in Reaktion dessen, dass also sie überhaupt nicht, also die wollten darüber nicht mehr diskutieren, die haben das komplett abgelehnt und dann hat sie gesagt, nee, okay, dann nicht mit mir. Mhm. Und stattdessen hat sie sich mit Alfred Adler zusammengetan und wurde später immerhin Präsidentin des Vereins für Individualpsychologie. Also da hat sie es doch noch, also trotz dieser Widerstände hat sie es doch noch also zu einer einflussreichen Position geschafft. Und zeitgleich war sie aber trotzdem, obwohl sie eben auch diesen wissenschaftlichen Eifer hatte, war sie sehr dafür bekannt, dass sie sich eben sozial eingesetzt hat als Ärztin. Mhm. Also damals hat sie sich im Roten Wien, in Anführungszeichen, auch noch politisch engagiert. Genau, hast du ja gesagt, dass sie Bezirksrätin war. Und das heißt, sie hat auch ganz viele Vorträge gehalten über Frauenfragen, in Anführungszeichen, über Sexualität, über Erziehung. Und sie hat sich immer für die Rechte von Arbeiterinnen eingesetzt, aber generell auch für das Proletariat letzten Endes. Genau, und naja, wir wissen ja, wie die Geschichte gelaufen ist.
Ich nicht.
Ja, also 1938, der Anschluss, die Nazis ergreifen die Macht. Und jetzt gab es mehrere Probleme natürlich. Also,
was ist sie, eine sozialistische Jüdin? Besser geht ja kaum.
Ja, genau. So, das heißt, sie hat erstmal ihre Praxis verloren. Dann wurde sie aus ihrer Wohnung geworfen. Dann wurden ihr alle Bürgerrechte weggenommen.
Kurze Frage, war sie alleinstehend?
Weißt du das? Ich habe ehrlich gesagt jetzt hier gar nichts stehen. Ich weiß, dass
sie auch alleinstehend.
Das kann sein. Also ich habe zumindest davon gelesen, dass sie mit einem Ehepaar eine enge Freundschaft verbunden hat. Aber ich habe jetzt nicht davon gelesen, ob sie Partner hatte oder so. Also sie wurde also enorm geächtet und hat aber trotzdem noch bis 1941 im Rothschild-Spital gearbeitet, dem letzten jüdischen Krankenhaus in Wien. Und dann wurde sie 1942 aber nach Theresienstadt deportiert und kurz darauf in Treblinka ermordet.
Ja.
Was halt echt Scheiße ist.
Das ist echt fröhliche Story. Ja. Gott.
Und was aber krass ist, dass obwohl Hilferdings Arbeiten zu Lebzeiten halt so krass unterdrückt wurden, also eben vor allen Dingen von dem einflussreichen Sigmund Freud und
ja, auch die Nazis wollen sowas Jüngern nicht hören. Überhaupt Männer zur damaligen Zeit und viele auch noch heute wollen das nicht hören.
Ja. Trotz dessen taugt sie, finde ich, als Pionierin der Frauenbewegung und der psychoanalytischen Theorie und Individualpsychologie der Frau. Und das hat eben zur Folge, dass in Wien nach ihr durchaus Gebäude benannt sind, zum Beispiel so ein Wohnblock im 10. Bezirk in Wien. Mhm. Und der heißt Margarete Hilferdinghof. Und ich habe das mir auf Google Maps auch mal angeguckt. Also das ist echt ein ganz normaler Wohnblock einfach. Und 1900, 28, 29 wurde der errichtet und 2006 wurde er dann nach Hilferding benannt.
Hat die da mal gewohnt, vielleicht?
Nee, das
hätte sein können, dass sie da ihre Praxis hat oder irgendwas oder gewohnt hat.
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Ja. Also ich weiß die Adresse, das ist die Lebgasse 100, aber weiß jetzt nicht, ob sie, also, aber ja, kann natürlich sein, wenn sie zeitlebens quasi im 10. Bezirk war, dass sie da auch mal gewohnt hat. Gut, aber was wissen wir denn heute über den Mutterinstinkt? Schauen wir uns mal an, welche heutigen Erkenntnisse wofür sprechen. Also nochmal, wir haben quasi die zwei Extreme, dass die einen, vertreten damals durch Sigmund Freud und seine Homies, die sagen, naja, es ist alles durch die Biologie festgelegt, es ist also angeboren. Dafür gibt es natürlich ein paar Gründe oder plausible Erklärungen. Die erste plausible Erklärung, warum Mutterinstinkt zumindest in Teilen angeboren sein könnte, ist hormoneller Natur. Mhm. Also Oxytocin ist ein Hormon, auch als Bindungshormon bezeichnet wird. Und darüber schreiben wir auch in unserem Buch Liebe, Sex und Erblichkeit. Und das spielt eben eine zentrale Rolle dabei, dass wirklich eine enge Bindung zwischen Mutter und Kind entsteht, weil es wird ausgeschüttet bei der Mutter während der Geburt, aber dann auch zum Beispiel beim Säugen des Kindes.
Mhm.
So, also das schon mal Sinn machen, weil das Hormon führt halt auch dazu, dass bestimmte Hirnregionen aktiviert werden, immer wenn die Mutter quasi mit ihrem Kind interagiert. Ja. So. Und das ist auch etwas, was Menschen nicht exklusiv haben, sondern es gibt auch Verhaltensmuster bei Tieren, die das zeigen, hast du jetzt auch schon angesprochen, dass manche Tierarten so ein instinktives mütterliches Verhalten aufweisen. Zum Beispiel, dass sie ihre Jungen beschützen oder die füttern und so weiter. Wir haben ja in einer anderen Folge auch schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Strategien gibt, wie man mit Nachwuchs umgeht, abhängig davon, ob man nur wenige Nachkommen hat und deswegen viel in die investiert oder eben nicht. Aber auch da gibt es natürlich, hast du ja eben auch schön gesagt, also die Biologie ist so vielfältig, da gibt es auch wieder Beobachtungen, die dagegen sprechen, dass das rein instinktiv ist. Und auch davon schreiben wir in Liebe, Sex und Erblichkeit, nämlich Elefanten. Elefantenkühe, nämlich die sehen die Kinderbetreuung nicht immer so biologisch festgelegt, sondern die machen das auch einfach mal im sozialen Gefüge, indem beispielsweise auch Tanten, die sich um die Elefantenjungen kümmern oder Elefantenbabys.
Ist ja wirklich bei den meisten Herdentieren so.
Bei den meisten Herdentieren.
Oder auch Gruppen, in Gruppen lebenden Tieren. Ja. Bei einem Schimpansen kriegst du auch eine Backpfeife von einem Nachbarn, wenn du Scheiße baust.
Oder wir hatten ja auch in der Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, dass Fossilfunde darauf hindeuten, dass Dinos ihre Kinder in Kindergärten quasi.
Mayasaurier, ja.
Aufgezogen haben.
Ist auch in unserem Buch, Liebe, Sex und Erblichkeit. Kann ich euch sehr empfehlen, dieses Buch. Ja. Kleine Werbung.
Ja. Und also generell gibt es natürlich schon auch noch so ein paar evolutionäre Argumente. Also es macht schon Sinn, dass es zumindest ein Stück weit so eine Art angeborenen Instinkt dafür gibt, dass man sich um Nachkommen kümmert, weil die ja dann sozusagen die Gene in die auch nachfolgende Generationen dann weitertragen können. Und das muss man halt machen, um das Überleben der eigenen Art zu sichern. Das heißt, ja, es gibt schon Gründe, warum sozusagen der Mutterinstinkt angeboren ist. Es gibt aber auch die andere, das andere Extrem, die soziale Perspektive, dass der Mutterinstinkt eben erworben ist. Dafür sprechen eben vor allen Dingen Erfahrungen, die gemacht werden müssen. Und
Entschuldigung, reden wir jetzt von Mutterinstinkt oder Liebe? Weil manchmal sagst du das eine, das andere. Ist also dieser Anführungsstriche Instinkt. Okay.
Ja. Also das muss sich erst ausbilden mit der Zeit, es müssen Erfahrungen gemacht werden, das hängt von sozialen Interaktionen ab, die erst mit dem Kind entstehen können. Und ist natürlich auch wichtig, weil damit sozusagen gesellschaftliche Erwartungen einhergehen. Ja, also. Und je nachdem, was wir für Erwartungen haben, nehmen wir Interaktionen zwischen Müttern und Kindern ja auch ganz anders wahr. Und da kann es ja auch Unterschiede geben zwischen Kulturen zum Beispiel.
Ja.
Und diese individuellen Unterschiede sind auch der letzte Punkt, weil natürlich nicht alle Mütter sofort mit der Geburt sozusagen, also mit ihrer eigenen Geburt und dann mit der Geburt des Kindes, eine Bindung zu ihrem Kind entwickeln. Und vor allem auch nicht alle Frauen den Wunsch, überhaupt Mutter zu werden. Und auch das deutet natürlich darauf hin, dass es nicht diesen universellen Instinkt gibt. Was nochmal heißt, dass es total vielfältig ist, die Empfindung und die Ausprägung dieses Instinkts, dieses Mutterinstinkts. Und in Teilen ist er natürlich angeboren und macht auch evolutionär Sinn, aber in kompletter Isolation wird er auch nicht entstehen, sozusagen. Mhm. Und das führt uns so ein bisschen zu der letzten Frage, und zwar, warum das Thema eben heutzutage noch wichtig ist. Und zum einen natürlich, weil, also es wird immer noch kontrovers diskutiert, was wir eigentlich für Rollenvorstellungen haben von Eltern, also von Müttern, aber auch von Vätern. Und damit sind ja eng gesellschaftliche Erwartungen und Stereotypen verknüpft. Mhm. Und das heißt natürlich auch, wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt so einen Mutterinstinkt und der ist halt angeboren, dass das einen enormen Druck auf Mütter ausübt oder potenzielle Mütter ausübt, dass sie jetzt bestimmte Dinge können müssen oder machen müssen oder fühlen müssen oder so. Und das überfrachtet natürlich diese Rolle als Mutter total. Und ja. Also die müssen schon so quasi alles machen und müssen in dieser Rolle dann auch noch perfekt sein, weil es ja ihre sozusagen angeborene Rolle
ist. Ja, vor allem also, gibt's ja, ich denke, hat jeder eine andere Vorstellung für perfekt. Ist eigentlich scheißegal. Ja. Ab dem Moment, wo du Mutter bist, machst du alles prinzipiell falsch. Alle wissen es besser.
Ja. Und das ist halt ein Problem, weil es gibt einen nicht zu verachtenden Teil an Müttern, die an einer postpartalen Depression leiden. Das heißt, nach der Geburt entwickeln sie eine Depression, haben das Gefühl, dass sie versagen. Und das wird natürlich umso schlimmer, je höher wir oder je mehr wir diese Mütter mit Erwartungen überfrachten, wenn wir jetzt sagen würden, okay, es gibt halt diesen Mutterinstinkt. Das heißt, nein, es gibt nicht diesen einen Mutterinstinkt, sondern der kann sich total vielfältig äußern und es ist das Normalste, sich nach einer Geburt überfordert zu fühlen und man muss nicht alles sozusagen alleine machen, weil es gibt auch väterliche Fürsorge natürlich, interessanterweise.
Nein, das verstehst du ganz falsch.
Achso.
Der Vater muss nicht, es reicht schon, dass es ihn gibt, das ist schon, dafür kriegt er schon Preis, finde ich. Ja. Reicht doch.
Na gut, weil interessanterweise kommt es auch bei Vätern, wenn die mit ihren Kindern interagieren, zur Oxytocin-Ausschüttung.
Ja.
Und,
wie bitte? Männer haben auch Gefühle?
Ja, das zeigt schon, dass diese Elternschaft quasi keine geschlechtsspezifische Aufgabe ist.
Ich finde es auch so eine krasse Männerfeindlichkeit und Väterfeindlichkeit, den auch immer quasi somit auch zu unterstellen mit den ganzen Sachen, so dass die ihre Kinder nicht lieben. Auch so dieses, wenn sich ein Paar trennt, also erstmal so automatisch von ausgehen, dass die Mutter die Kinder will. Ist ja auch nicht immer so. Aber dann davon auszugehen, dass es so total okay für den Vater ist. Mit den Kindern, mit denen er vorher halt den ganzen Tag auch verbracht hat. Klar, vielleicht je nachdem, wenn es so eine klassische Ernährerfamilie mäßig ist, Hausfrauenfamilie, dann weniger. Aber einfach davon auszugehen, dass es für den eh nicht schlimm ist. Das ist das ist so geil, weil einfach beide Seiten, Mütter mehr und härter, aber trotzdem so geil unter Druck stehen. Das ist schon echt, also man könnte es einfach, man kann es einfach lassen, aber wir haben uns dafür entschieden, uns gegenseitig das Leben einfach zur Hölle zu machen. Das ist echt verrückt.
Ja. Also nochmal die Relevanz in Bezug auf aktuelle Debatten. Also einmal Stichwort sozusagen Feminismus und Rollenbilder. Leute benutzen fälschlicherweise diese Begrifflichkeit des Mutterinstinkts, um biologisch zu rechtfertigen, warum es eine geschlechterspezifische Arbeitsteilung bei der Elternschaft geben sollte.
Ja.
Was natürlich Quatsch ist. Und FeministInnen argumentieren natürlich zu Recht, dass elterliche Fürsorge aufgeteilt werden kann. Und zwar nicht nur zwischen Müttern und Vätern, sondern auch Großeltern oder andere Bezugspersonen können ja genauso viel übernehmen oder wenig. Also das müssen halt alle Familien für sich letzten Endes, müssen da eine Lösung finden. Und es ist aber natürlich auch ein total wichtiges Thema in Bezug auf psychische Gesundheit, weil nochmal mit so einem Begriff überfrachten wir vielleicht auch potenziell Eltern mit Erwartungen oder mit falschen Vorstellungen und das kann natürlich, ist natürlich weder gut für die Eltern selbst und für deren mentale Gesundheit, noch dann, also den Kindern tut man damit ja auch keinen Gefallen, dass man von vornherein transportiert, ey, deine Mutter muss sich um alles kümmern, so ungefähr.
Ja, diese Erwartungshaltung haben oft, das Traurige ist, wenn ich sehe, dass der Partner das halt auch so spiegelt, weil er zum Beispiel selber so groß geworden ist oder gesehen hat, dass der Vater die Mutter so behandelt und so, und so geht es immer weiter. Das ist einfach echt sad.
Ja.
Oh, don't get me started on this.
Ja. Also, es ist komplett normal, Ambivalenz zu fühlen. Also, ich bin gern in der Rolle als Elternteil oder auch als Kind, aber ich fühle mich da auch irgendwie ein bisschen überfordert oder weiß nicht, was ich da machen soll oder so. Das ist also komplett normal und sollte auch enttabuisiert werden. Und also es ist immer noch eine aktuelle Debatte und wir verkennen aber so ein Stück weit, dass es nicht zuletzt auch Margarete Hilferding zu verdanken ist, dass wir diese Debatte jetzt zumindest ein Stück weit offener führen können. Und um jetzt nochmal zusammenzufassen, was wir gelernt haben, also der Mutterinstinkt in Anführungszeichen, der ist weder vollständig angeboren noch rein sozial bedingt, sondern er ist in Teilen angeboren, in Teilen aber auch erworben. Ihn gibt es in unfassbar vielen Schattierungen. Generell ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Biologie auf der einen Seite, also zum Beispiel Hormone, aber auch kulturellen und sozialen Einflüssen. Und genau, also Margarete Hilferding war letzten Endes eine Pionierin für die Psychologie, aber auch, wenn es darum geht, wirklich sozial engagiert in ihrem Beruf, in dem Fall als Ärztin, zu arbeiten. Und es ist halt echt traurig, dass sie zu Lebzeiten großteils verkannt wurde und dann eben auch von den Nazis ermordet wurde.
Ja, ist echt tragisches Schicksal. Ja. Oh Mann, ey.
Aber
ja, aber dieses, also ich dachte mir die ganze Zeit jetzt so bei der Folge, jedes Mal, wenn man Instinkt sagt, dann flackert bei uns am Institut im 6. Stock, fällt kurz der Strom hier aus. So wie so poltergeistmäßig. Instinkt ist ja auch so ein Begriff. Den gibt es nicht in, zum Beispiel in der Psychologie oder auch in der, wenn man menschliches Verhalten untersucht, und überhaupt in der Verhaltensbiologie, also Instinkt, dann hast du so, wenn du irgendjemanden damit kommst, der so forscht in dem Bereich, weil, also es gibt keine einheitliche Definition. Und es ist halt, also in der Verhaltensbiologie sagst du eher sowas wie, weiß ich nicht, AAM, adaptiver Auslösemechanismus oder so, weil der ist halt auch sehr aufgeladen, der Begriff, eben wie du auch, eben haben wir jetzt gehört. Und es ist halt irgendwie, es ist also, habe ich lange nicht mehr gelesen in irgendeinem Fachliteratur, ehrlich gesagt. So. Aber natürlich in der Bevölkerung wird es natürlich noch benutzt.
Ja.
Aber den, es gibt sowas gar nicht. Also so den Mutterinstinkt in der, also, ja. Ja, es ist, Gott, ey, das ist halt so wieder dieses typische, was sich ja auch AfD und auch teilweise CDU, also Merz auf jeden Fall, wünscht. Und die framen das ja auch immer so, dass Frauen zu ihrer natürlichen, also dass sie ihre Biologie entsprechen und alle Mütter werden und zu Hause bleiben und so, so als es so in den Genen drin, so und sich um die Familie kümmern, um das Innere, das Häusliche und so. Und das ist ja, also Mutterinstinkt ist ja so ein Kampfbegriff, finde ich eigentlich auch schon, der ja viel ins Feld geführt wird, um Frauen unter Kontrolle zu bringen. Ja. Also, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich überlege die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe da noch irgendwie sie, ich kenne sie noch irgendwo her, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Frag mich, ob ich hier schon mal auf, bei Frauengeschichten Instagram oder irgendeine Podcast-Folge von Geschichte aus der Geschichte oder so irgendwie.
Ja. Ich glaube, sonst gucke ich immer, ob es da Podcasts zu gibt, habe ich jetzt nicht gemacht. Dann kann ich aber natürlich noch
mal. Nee, es ist, macht mir nichts, es wird mir jetzt nicht weiterhelfen. Aber, ja, ist irgendwie, ich fand ja nie interessant in ihrer Biografie, das kenne ich von, auch aus der Biografie von Mary Anning, der Entdeckerin quasi, oder der Mutter der Paläontologie, die da immer die Fossilien gefunden hat. Aber nicht von ihr, sondern von ihrer Freundin, von Elizabeth. Und die, also die hat so aus dieses, oder das kenne ich auch von anderen Zeitzeugen, sage ich mal, von damals, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, dass sie kommt ja anscheinend aus einer gehobeneren Gesellschaftsschicht. Ja. Ne? Und ich finde es interessant, also erstmal, dass sie studiert, also wenn eine Frau studiert als Pionierin, kann ich mir also eigentlich nur aus einer gehobenen Gesellschaftsschicht vorstellen, weil nur die zumindest theoretisch die Möglichkeit hätten, sowas zu tun. Mhm. Und es wird auch, wenn du auch erzählt hast, mit der, dass sie sich sozial eingesetzt hat, für Frauen aus der gehobenen Gesellschaftsschicht wird erwartet, dass die sich, also wurde damals erwartet, wird es ja heute auch immer auch bei sehr reichen Leuten, dass die Frauen sich karitativ engagieren. So, und das passt schon sehr gut. Auch wenn sie natürlich da so eine intrinsische Begeisterung hat und sich ausgerechnet dann auch noch so fürs Proletariat und Frauenrechte einzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass viele ihrer Verwandten sich gewünscht hätten, dass sie sich einfach um Tiere gekümmert hätte oder Waisenkinder irgendwie gefüttert hätte oder immer mal besucht hätte oder so. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Hat sie auch so eigene Schriften rausgegeben? Also wenn du sagst, ihre Vorträge wurden ja dann herausgegeben, so wie also, es oft gemacht wurde. Ne?
Wenn sie vor so Vereinigungen gesprochen hat, aber wenn sie jetzt als Bezirksrätin da Reden gehalten hat, weiß ich nicht, ob es da noch...
Aber hat sie selber jemals ein Buch geschrieben oder irgendwas?
Ein Buch nicht, sondern höchstens eben dieser Journalbeitrag quasi, wo das Transkript ihrer Rede veröffentlicht wurde. Genau. Und dann eben diese Broschüren, aber das waren dann schon jetzt keine wissenschaftlichen Schriften, sondern wirklich eher politische Schriften eigentlich.
Ja.
Ja. Ja, also ihr...
Suffragetten-Vibe.
Ja, ihr Wikipedia-Eintrag ist tatsächlich auch nicht so lang.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nicht so umfangreich.
Was?
Sondern ich habe eben, wie gesagt, dieses ein Porträt im Standard gelesen und ein Interview über ihr Schaffen und eben über die Basis der Mutterliebe im Scientific American.
Ja. Ja, Mutterliebe ist ja auch nochmal so was anderes. Also dieses Mutterinstinkt, geht es oft darum, so dieses, dass man diesen Trieb hat. Trieb wird eher noch benutzt als Instinkt. Ich weiß auch ganz am Anfang im Bachelor, wenn jemand Instinkt gesagt hat, dann hat unser Prof gesagt, Ruhe, wir sagen Trieb. Und Trieb klingt natürlich, alle denken so, Sexualtrieb, Triebtäter, was hat nichts damit zu tun. Aber das ist echt so Typfrage, je nach dem Institut und nach Zeit, welches Wort am liebsten benutzt wird. Hier bei uns in Hamburg sagen wir gar nichts davon, weder Trieb noch, noch also da in meinen Seminaren und so, weder Trieb noch Instinkt, sondern angeborener Auslösemechanismus oder so oder adaptives Verhalten und so Zeug.
In Hamburg sagt man AAM.
Ja. Ja, genau.
Ja, aber würde mich tatsächlich mal interessieren, ob ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr schon mal von Margarete Hilferding gehört habt und wenn ja, in welchem Zusammenhang? Oder ob sie euch auch neu ist. Und vielleicht habt ihr auch Gedanken zu der Thematik an sich.
Ich frage mich, wie die heute rezipiert wird. Also ich weiß ja, also ich habe ja einige Freundinnen, die Kinder haben. Wow, fancy, wer hätte es gedacht. Und viele davon sind ja auch Autorinnen. Und einige davon von diesen Autoren schreiben auch über Mutterschaft und so. Mhm. Und da gibt es ja auch, dadurch weiß ich, als Laie, als Nichtmutter, weiß ich, dass ja auch sehr viel gestritten wird über Bindungstheorien und sowas, also heutzutage, ne? es gibt ja so, das habe ich letztens mal, habe ich auch einen Artikel gelesen, glaube ich. Dieses, unsere Generation, wie die aufgewachsen sind, was für eine Art, sag ich mal, Erziehungsstil und Bindung die Eltern hatten, warum. Also zum Beispiel die Nachkriegskinder, laut dieses Artikels, den ich jetzt leider nicht mehr zitieren kann, weil ich nicht mehr weiß, von wem der war und wo ich das gelesen habe. Aber da ging es darum, dass die zum Beispiel, da ging es sehr viel um diese körperlichen Bedürfnisse, die erfüllt sind, weil die ältere Generation zum Beispiel Hunger gelitten hat und sowas. Aber ehrlich gesagt, mussten die dafür auch sehr viel arbeiten, Wirtschaftswunder und so, und die Kinder waren relativ auf sich gestellt. Und dann diese Kinder, dann später, haben dann uns erzogen, unsere Generation, und bei uns war es ehrlich gesagt auch so, dass, keine Ahnung, wie so Wolfskinder durch die Straßen gezogen sind. Da war es halt einfach so, ja, hier 16 Uhr oder so, und dann natürlich, also wenn wir hinten gespielt haben, dann haben die anderen Nachbarn, das war aber da auch noch so ein bisschen so, dass die Nachbarn alle mitgeguckt haben ein bisschen, ja. Und, aber da war es dann auch so, wenn wir zum Spielplatz sind, da sind wir auch allein durch die Stadt, und es waren halt zwei Straßen, die wir überqueren mussten, und da meine Mutter mir so einen Tic-Tac, so eine Flick-Flack-Uhr, hießen die damals, da war der letzte Schrei, gekauft und hat gesagt, hier, wenn der kleine Zeiger da ist, der große Zeiger da ist, bist du wieder zu Hause. Und so haben wir das halt gemacht. Und das stand da auch in diesem Artikel. Und dann jetzt die nächste Generation will es halt anders machen, möchte es halt besser machen. Weil man sagt ja oft dieses so, hat es uns geschadet und so. Und da wird jetzt mehr Wert wieder auf so eine andere Art von Bindung oder so gelernt. Oh Gott, ich bin echt Laie in dem Thema. Und es wird ja von älteren Generationen als Helikopter-Eltern verschrien. Und es gibt natürlich auch Verhaltensweisen, die übertrieben Helikopter sind und schädlich, wie zum Beispiel diese ganzen SUV-Eltern, die ihre Kinder dann wirklich, also wirklich bis an die Schule, ans Tor ranfahren. Ja. Und da kam es ja immer wieder zu Fällen, dass die dann halt andere Kinder totfahren dabei. So, ja, weil die Kinder dürfen auf keinen Fall 5 Meter laufen. Also das ist das andere Extrem. Aber das meiste ist einfach so Fürsorge und eine gute Bindung aufbauen zum Kind. Und wird halt von vielen Boomern nicht so ungut. So als über Helikopterverhalten. Ja, uns hat eine Ohrfeige noch nie geschadet, wo ich so denke, doch, Also hast du dich mal angeguckt? Du hast null Empathie. Es geht dir immer nur um dich. Du wählst Friedrich Merz? Ich würde schon sagen, es hat dir geschadet, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist ja da, ist da, wird dann natürlich auch auf die Mütter geschossen. Also Mütter kümmern sich entweder zu wenig, vernachlässigen ihre Kinder, oder natürlich viel zu viel, total übertriebene Glucken, die total unselbstständig und lächerlich sind. Und falsch sowieso. Und ja. Und auch so dieses, und dann hetzt man noch die Mütter gegeneinander auf. Das ist auch immer schön. Mhm. So, oh, was, du schneidest dein Kind nicht morgens die Gurken in 45 verschiedene Formen und brauchst da 2 Stunden, schreibst 2 Stunden früher auf und dann arbeitest du noch und dann bist du aber, und für deinen Mann bist du auch richtig geil und dann wird abends noch gebumst und du siehst dabei mega toll aus, nachdem du hier gerade die ganze Kotze und alles von den Kindern weggewischt hast und ja, das ist toll. Aber es ist ja alles Instinkt, ist ja, das finde ich am schlimmsten, dass es da jetzt auch so auf TikTok und so diese Treadwife-Bewegung gibt. Und hast du auch bestimmt mittlerweile schon gehört, oder? Ich habe dir ein paar Mal
so. Du hast mir immer Silvester erzählt, die ja so traditionelle Rollenbilder ausführen.
Ja, genau, die in ihrer weiblichen Energie stehen. Wer kennt sie nicht, die weibliche Energie? Ja. Und da geht es ja auch darum, dass die so ganz krass übertriebenst so eine ganz konservative Form von Mutterschaft wirklich so performativ ausführen für die ganze Welt, die das dann zu sehen. Da gibt es so echt so ein Reel, das kennen echt viele Leute, weil es einfach so lächerlich ist, aber sie hat es halt ernst gemeint. Da hatten die Kinder Hunger und sie wollten einen Snack tagsüber, ja. Und da fängt die Mutter an, Focaccia zu backen, Alter. Und dafür holt sie noch die Eier von den Hühnern draußen. Und dann erntet sie da noch irgendwie die Scheißkräuter. Und dann backt sie ein fucking Brot. Und dann kommt das Brot aus dem Ofen raus und dann, also wirklich komplett from scratch, ja, von null. Mhm. Und dann belegt sie das denen und dann kriegen die einen Snack. Schon 2 Sachen. Erstens, was zum Fick ist los mit dir? Zweitens, achso, nee, die geht auch Kühe melken, genau. Also zweitens, wenn ich als Kind einen Snack will, dann will ich nicht 2 Stunden warten, bis so ein scheiß Focaccia gebacken ist. Ganz ehrlich, dann will ich jetzt einen Snack. Drück mir, weiß ich nicht, drück mir irgendwie einen Apfel ins Maul oder weiß ich nicht. Aber fang jetzt nicht auf Fisch an, Focaccia zu backen, Kühe zu melken und alles. Und sie so, und vor allem diese Ausschreibung, ja, ein schneller Snack, meinte sie, ist das. Und das ist halt so, oh, Gottes Willen, ey. So.
Aber wenn das für sie sozusagen Fast Food ist, was ist dann für sie Slow Cooking?
Oh ja, keine Ahnung. Muss das Kalb erst noch aufziehen, bis es dann.
Fisch geangelt?
Ja. Nee, das ist echt so scheiße, weil, also es ist halt so unfreiwillig komisch. Das ist halt voll die Falle des Patriarchats, in das sie auch reingefallen ist. Und das, aber wo uns das Patriarchat alle drin haben will. Also man kann sagen, hahaha. Und das ist auch schädlich, wenn sie diesen Content aussendet. Und junge Frauen sehen das einfach so als Teenager. Ja, und denken, ach ja, so will ich auch mal sein. Ist nicht gut. Mhm. Weil letztlich kann es sein, dass der Mann dann, wenn du 50 bist oder 40, wir sagen, wenn du 40 bist, dann bist du vielleicht auf einmal nicht mehr geil genug. Dann holt er sich eine neue Frau und du hast keinerlei Geld und keinerlei Rechte. Viel Spaß damit, ja. Mhm. Und aber trotzdem ist sie natürlich auch nur sozusagen Opfer des Systems. Also man kann sich lustig machen über sie, so, weil sie auch trotzdem sehr viel, sehr privilegiert ist im Vergleich zu anderen Leuten, aber trotzdem ist sie ja auch da gefangen. Und ich kann mir nicht vorstellen, es kann mir keine Frau erzählen, dass sie das geil findet. Also vielleicht sagt sie sich selber und vielleicht findet sie es viele Momente auch cool und so. Und vielleicht sind, also ich kann mir vorstellen, dass viele Momente da auch cool sind. Also wenn du da auf so einem riesen teuren Ranch mit deinen Kindern abhängen kannst, bestimmt auch cool auf eine Art, ja. Mhm. Aber dieses krass Performative und das ja auch immer abwertend dann gegenüber anderen Müttern, die nicht losgehen, eine Kuh aufziehen, um sie dann melken zu können, um den Kindern mal schnell irgendwie einen Snack zu machen. Das ist halt echt, oh, guck, ich habe gesagt, don't get me started und jetzt wird das hier schon wieder so ein feministischer Rant.
Oh. Aber,
dabei hast du mich ja nicht da gestartet, Gerrit. Ich fange dann immer von selbst an.
Vielleicht die Frage so ein bisschen, ist jetzt nicht mit Tieren, aber na, vielleicht mit Tierbeteiligung, mehr mit Pflanzen.
Was denn?
Snack. Deine Top 3.
Oh, okay, warte mal. Reden wir von Snack, von was Größerem oder eher von sowas zwischendurch?
Kannst du definieren.
Nee, das muss schon definiert werden, weil
Zwischendurch.
Zwischendurch. Eine Pizza. Zwischendurch. Burger und Pommes.
Ja, wir haben es diesmal bei der Folge haben wir es strategisch clever gemacht, dass wir vorher gegessen haben, weil ich glaube, wir hatten letztens mal eine Folge, wo wir dann gerade quasi die Aufnahme aufgehört hatten und wir hatten noch von irgendwas gesprochen, dann hast du gesagt, du hast Bock auf Pizza oder so.
Ja, genau, wir haben, glaube ich, von Pizza gesprochen und dann wollte ich unbedingt Pizza haben.
Warum haben wir eine Folge von Pizza gesprochen?
Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich habe dann Pizza bekommen von dir. Ich glaube, du hast uns dann Pizza bestellt. Ich bin I'm blessed. Ich bin meiner weiblichen Energie blessed. Aber okay, Snacks für zwischendurch.
Top 3, fang bei Platz 3 an.
Platz 3 sind so Selleriestangen mit Frühlingsquark.
Ja.
Absolut. Oh, kiloweise mir das Zeug reinschaufeln. Oder Karotten auch noch, so paar Preise, Gemüsestangen, aber hauptsächlich Sellerie. Also Stangensellerie, stell dir vor, so Knollensellerie. Nein, Stangensellerie mit Gemüsequarks auf Platz 3. Vielleicht sogar weiter vorne. Ah gut, Platz 2, Oliven. Platz 1.
Was für Oliven?
Ja, ist eigentlich egal. Jede Olive ist erstmal prinzipiell eine gute Olive.
Mhm.
Also einmal, oh, da hat meine Oma mir, die weiß, dass ich Oliven mag, aber die hat mir irgendwie falschen mitgebracht. Aus Italien, ist halt italienisch drauf und ich habe diese aufmachen essen, ich habe fast gekotzt. Da war so Sardellenpaste drin. Und ja, das war nicht das ideale Geschenk für mich, aber okay. Platz 1. Ich habe jetzt einfach gar nicht nach Reihenfolge gemacht. Ich habe mir einfach. Wahrscheinlich wären die Selleriestangen vielleicht sogar auf Platz 1. Aber, also Selleriestangen, Oliven, ja, Puffreis, oder?
Puffreis.
Ja, Puffreis, doch schon.
Wo hast du halt Puffreis gemacht?
Aus Puff. Reis. Aus Reis, der wird gepufft. Tatsächlich ist da Läuseblut drin.
Muss ich erklären.
Ja, wegen der, da ist doch dieses ein Puffreiskorn von dieser Farbpalette, das ist ja rot. Und das ist, soweit ich weiß, Mäuseblut. Das ist mein Lieblingssnack. Mäuseblut. Reis, Perlen, Mäuseblutbällchen. Nein, Läuseblut von dieser rotfarbenen, dieses karmesinrote Zeug. Mäuseblut, Alter. Ja, was sind deine Top 3? Oder, also jetzt ohne Reihenfolge, weil ich finde, das ist schwierig. Mhm. Ich meine, eigentlich wäre noch Lebkuchen dabei, aber das ist immer so saisonal im Winter. Wobei ich bestimmt mir auch im Sommer gerne reinschreddern würde.
Mhm. Datteln auf jeden Fall. Mhm.
Ja, stimmt.
Getrocknet.
Ja, klar.
Müssen nicht ein Stein sein, also richtig mit Joule-Datteln oder so.
Ich finde mit Stein sogar ein bisschen geiler meistens.
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Also was vor allem scheiße ist, wenn sie getrocknet sind, aber dann trotzdem so glitschig.
Ja, ich mag es, wenn sie getrocknet sind und schon so hart werden.
Ja.
Aber ich mag es manchmal auch, wenn sie glitschig sind und drinnen dann so kristallisieren. Finde ich auch gut.
Cashew-Nüsse.
Stimmt.
Geröstet, ohne Öl und ungesalzen.
Wie mit Öl gibt's auch? Frittiert oder? Hä?
Da steht immer drauf, geröstet ohne Öl.
Okay. Ach so, ohne Öl geröstet, okay. Ja. Krass, dass man die auch mit Öl röstet. Wirkt irgendwie eklig.
Okay. Und dann, ich habe überlegt, ich müsste eigentlich noch. Ja, Nüsse sind ja auch nicht süß, aber ich müsste noch irgendein.
Nee, Nüsse ist ja, zählt, finde ich, bei Cashewnüsse dann noch als Unterkategorie, wenn dann.
Nee, aber ich meine, dass ich noch was Gemüsiges nehmen sollte.
Du musst nichts irgendwas nehmen.
Ja, aber
nehmen.
Also
aus haben wir gesagt süße Snacks?
Nee, haben wir nicht. Okay. Wir haben einfach nur Snacks gesagt.
Ja. Du musst nichts, also kannst du auch Chips sagen.
Nee.
Als ob es nicht wahr wäre.
Eigentlich nicht.
Ja, stimmt schon. Ja, Essigchips, also sind wir beide schon, also ich vor allem, aber...
Ja, ich versuche da so ein bisschen von wegzukommen.
Machen wir auch schon ziemlich gut.
Ja. Was würde ich noch mit auf mein Podium nehmen, der besten Snacks? Also ich habe wohl daran nicht gedacht habe, aber vielleicht ist es auch nur, weil wir den letztens da hatten. Es gibt so diesen dunklen Sojapudding.
Ja. Den habe ich.
Zartbitter.
Da habe ich mich in meiner, als ich ein paar Jahre vegan war, nicht nur Veggie, da habe ich mich überfressen dran ein bisschen. Ich hätte gedacht, du sagst Pomelo.
Ja, das ist so aufwendig halt.
Ja, das ist wirklich schrecklich. Und in letzter Zeit haben wir nicht so viel Glück.
Ja.
Das läuft nicht gut bei uns, Pomelo. Jetzt muss ich mir überlegen. Ja, komm, du schon dunkle Schokolade oder sowas, oder? Nee, diese kleinen Dinger, die deine Mutter immer schickt.
Wickelchen, aber ja.
Ja, aber die auch. Nee, meine ich nicht, diese kleinen Schokoteile da.
Plätzchen, oder wie?
Nee, in Tüten. Ich weiß nicht, wie die heißen.
Knusperflocken?
Ja.
Ja. Ja, hätte ich schon.
Also, was ist deine Snackliste jetzt nochmal bitte zusammenfassen?
Snackliste, also Datteln, Cashew, Nüsse, die ohne Öl geröstet sind und nicht gesalzen sind. Und der Sojapudding
aber
mit.
Was ist mit deinen Mangostreifen mit Kaki und.
Ja, stimmt.
Eigentlich hast du doch gesagt, dass das eigentlich der beste Snack ist.
Ja, das gibt es ja nicht mehr. Es gab mal von irgendeiner Firma, gab es Cashew-Nüsse mit getrocknet Mango und Kaki.
Ja.
Und das gibt es aber jetzt irgendwie nicht mehr.
Aber diese Mangoscheiben
mit Zartbitter
drauf, ist doch auch,
weißt
du?
Das ist auch
wo haben wir die, da waren noch welche echt gute, aber wo haben wir die eigentlich her und wieso haben wir die nicht
aus mehr? Aus dem Edeka, die gibt es ja immer noch, die sind halt super teuer und meistens gibt es die nur mit Vollmilchschokolade und nicht mit. Mm. Aber das, ich glaube, das ist auch keine Zartbitterschokolade, das ist einfach nur so mit dunklem Kakao. Hm. Naja, aber auf jeden Fall, es gibt jetzt immerhin so Studentenfutter, aber statt mit Rosinen auch mit Mango und Kaki. Mhm. Und das ist eigentlich auch, also das ist auch richtig gut.
Das meinte ich jetzt eigentlich auch, was du benutzt. Da sind ja auch Kokosflocken drin, oder?
Nee, oder?
Das sein. War noch was anderes. Ja. Okay.
Auf jeden Fall hatte ich ja letztens meine Tüte, ich habe die auch fotografiert, das war total lustig. Ich habe die aufgemacht und da waren eigentlich, also ich habe da reingeguckt, da sind ja 300 Gramm oder so drin und ich habe eigentlich keine einzige Nuss gesehen. Das heißt, es waren eigentlich nur Mango und Kaki ohne Ende und dann noch so eine Paranuss und eine Pekannuss. Mhm. Aber das Verhältnis von, also ist natürlich billig dann, weil ich glaube, Nüsse sind pro Kilo schon teurer als Mango getrocknet und aber ich fand es trotzdem nicht schlecht, muss ich sagen.
Das war, wir haben es ein bisschen verlabert. Aber das macht ja nichts. Denk dran, schreibersnaturarium.de und nerdletter.de
zu abonnieren.
Zu abonnieren?
Also denk auch so dran. Ich bin
mit dem Satz ein bisschen eingeschlafen gerade.
Ja. Ich finde es gut, du hast am Anfang der Folge gelacht und du hast gegen Ende der Folge gelacht, also war es ja doch eine nicht ganz so negative Folge.
Nee, war schon okay.
Und
finde ich.
Dann
ist auch eine sehr schöne Geschichte, also danke dafür.
Sagen wir vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
Was lachst du denn jetzt?
Ja, weil es so klingt wie aus dem letzten Jahrhundert. Wenn die Leute eingeschaltet
lineares
haben.
Lineares Fernsehen. Ja. Schatz, kommt alle ins Wohnzimmer. Es kommt wieder Bugtails. Bugtails ist wieder im Fernsehen.
Ja, früher, wenn wir so Radiosendungen mitgeschnitten haben. Oder so Lieder, die im Radio gespielt wurden.
Oh, und dann immer dieses Gelaber von dem Moderator so im Lied. Oh, hab ich das gehasst, ey. Bis heute dieser Jingle von Planet Radio, den werde ich nie vergessen. Ach, okay, dann, also ich hoffe, ihr habt derweil schon alles abonniert. Folgt uns auf Blue Sky, sind wir übrigens. Wir waren ja von Twitter weg, klar, weil Elon Musk. Aber wir sind beide auf Blue Sky. Da nach Jasmin Schreiber und Lorenz Adlung suchen und auch nach Bugtails. Also der Podcast ist da auch. Und auf Instagram findet ihr den Podcast auch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, macht's gut.
Bis dann. Tschüss. Thank you.